So Leute, wir wollen anfangen. Schlagt auf, Lukas. Lukas. Schlag auf Luca 11, 3 bis 4. Oder Luca, da kannst du uns selber schon sagen, was da steht.
Nee, leider nicht.
Ich habe die erste Entscheidung hatte ich selber
gemacht. Das ist noch erste Luca, mittlerweile ist
das schon mal Luca. Kann man nicht so schlopfen, aber das geht.
Weißt du, du kannst schon jetzt eigentlich noch
was sagen.
Ja, ich
kannst du auch den Text
dann? Lukas 11, 1 bis 4. Ich lese uns nochmal diese Stelle vor. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, sprecht so: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Thema dieser Bibelarbeit, es steht drüber, es geht um den zweiten Teil des Vaterunsers. Und diesen Teil kann man interessanterweise zusammenfassen: die Verherrlichung Gottes durch unsere Bitten. Die Verherrlichung Gottes durch unsere Bitten. Und ich hoffe, es wird heute in dieser Bibelarbeit deutlich, was ich damit meine. Ja, dass wir tatsächlich Gott verherrlichen können, wenn wir Gott um Dinge bitten für uns. Und wieder möchte ich am Anfang euch sagen, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt so intellektuell, akademisch mit diesem Thema auseinandersetzen und jetzt mal so auf ganz hohem Niveau schauen wollen, was hier alles drinsteckt. Sondern es geht darum, dass wir uns wirklich von Herzen mit dem Thema des Gebets auseinandersetzen und wie die Jünger zu Jesus kommen und wieder unsere erste Bitte vor ihn tragen, vor ihm bringen: Herr, lehre uns beten. Darum geht es, dass wir im Gebet wachsen. Wir brauchen dringend Gebet. Wir werden es heute besonders sehen. Warum? Weil wir dringend Gott brauchen. Im ersten Teil des Vaterunsers haben wir uns angesehen, dass schon die Anrede Vater und die ersten Bitten nach seiner Heiligkeit und nach seinem Reich deutlich machen, wie der Inhalt unseres Gebets und auch wie unsere eigene Gesinnung geprägt sein soll. Ja, wir wenden uns als hilflose, abhängige Kinder zu unserem himmlischen Vater und wir bitten um Dinge, die ihn ehren und die seinem Reich nützen. Und Jesus gibt uns im Vaterunser nun aber auch konkrete Bitten, welche auf den ersten Blick ja nur mit unserem Wohlergehen anstatt mit der Verherrlichung Gottes zu tun haben. Aber, und das ist eben das Thema, wenn wir diese Bitten, die Jesus uns gibt, richtig verstehen, dann werden wir erkennen, dass auch diese Bitten Gott verherrlichen. Also die Verherrlichung Gottes durch unsere Bitten. Und wie kann das funktionieren? Wir können Gott verherrlichen, wir können ihn ehren, wenn wir um Dinge für uns bitten. Ja? Also seht mal den Kontrast im Vaterunser. Dein Name, dein Reich, dein Wille ist der erste Teil. Und dann der zweite: gib uns, vergib uns, führe uns nicht. Also man könnte sagen, ja, im ersten Teil geht es um Gott, im zweiten geht es um uns. Zuerst Gott und dann wir. Aber was ich heute deutlich machen will, ist: zuerst Gott und dann nochmal Gott. Und das ist das Beste für uns. Nun, wir können Gott mit unseren Bitten auf zwei Art und Weisen verherrlichen. Ja, wir haben heute zwei Hauptpunkte, dass er da nicht durcheinander kommt. Ich habe dann im ersten Hauptpunkt wieder viele Unterpunkte. Aber der erste Hauptpunkt, der heißt die Verherrlichung Gottes durch die Erkenntnis unserer Abhängigkeit von Gott. Ja, wir verherrlichen Gott durch unsere Bitten, wenn wir mit ihnen unsere Abhängigkeit vor Gott, unsere Abhängigkeit von Gott bekennen. Denn das wird in diesen Bitten zuallererst ausgedrückt, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir ihn brauchen. Ja, wir sind abhängig für unser täglich Brot. Nun, was bedeutet das täglich Brot? Da geht es nicht nur um unsere Nahrung, da geht es nicht nur um Essen und Trinken, sondern das täglich Brot, das könnt ihr verallgemeinern, das steht für alle nötigen Dinge des Lebens. Alles, was wir täglich bedürfen. Essen, Trinken, ein Haus, ein Dach über dem Kopf, wo wir schlafen können, Arbeit, damit wir Geld verdienen können, oder eine Schule, damit wir was lernen können. Alles das, was wir brauchen, könnt ihr darunter sehen. Ich rede heute viel von unserem täglichen Brot, aber ihr könnt es immer allgemein sehen. Wir sind abhängig für unsere täglichen Bedürfnisse. Wir sind abhängig für die Vergebung unserer Schuld. Und wir sind abhängig für Bewahrung in Versuchung. Und jetzt wollen wir diese drei Bitten mal Stück für Stück durchgehen. Also, unser täglich Brot gib uns Tag für Tag. Nun habe ich erstmal die Frage an euch. Wer von euch fleht tatsächlich noch vom tiefsten Herzen zu Gott um das tägliche Brot? Um die alltäglichen Bedürfnisse, die du hast? Wenn du betest, versuch dich mal an deine Gebete zu erinnern. Betest du noch dafür? Betest du noch Gott dafür, dass du morgen was zu essen hast? Dass du morgen noch was hast, wo du schlafen kannst? Dass du noch ein Zuhause hast? Ich denke, es ist doch meistens so, dass wir, wenn wir zu Hause an unseren Kühlschrank gehen und den öffnen, der ist meistens voll. Wenn wir in unsere Speisekammer gehen, die ist voll. Wenn wir in unser Zimmer und unsere Schränke gucken, voll. Wenn wir in unsere Garage gucken, voll. Es ist alles voll. Wir haben alles. Wir haben nicht nur unser tägliches Brot, wir haben nicht nur die täglichen Bedürfnisse, wir haben für Wochen und Monate alles zu Hause. Und wenn jemand tatsächlich Hunger hat, wenn jemand arm ist, wenn jemand wenig hat, wenn jemand auf Hilfe angewiesen ist, der wird diese Bitte jeden Tag von Herzen sprechen. Und er wird sie von Herzen sprechen müssen. Aber wir? Wir werden meistens durch den Reichtum, den wir haben, und das ist das Interessante, durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, denn alles, was wir haben, haben wir von Gott. Durch diese Gaben werden wir abgehalten, täglich für die nötigen Dinge zu beten. Das heißt, wir lassen uns dazu verführen, dass wir denken, dass wir gar nicht abhängig von Gott sind, sondern dass wir ja eigentlich in Sicherheit sind, dass wir ja alles haben, was wir brauchen. Und wenn ich darüber hinaus mal etwas brauche, zum Beispiel morgen in einer schwierigen Prüfung durchzukommen oder einen Ehepartner zu finden oder so die ganz großen Dinge, ja da, wenn ich mal krank bin, dann gehen wir zu Gott. Aber die täglichen Dinge... Nun, aber eigentlich müsste es andersrum sein. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Und anstatt, dass wir aus dieser Tatsache erkennen, dass wir total von ihm abhängig sind und das täglich, lassen wir uns von unseren Reichtümern, von Gottes eigenen Gaben in falscher Sicherheit wiegen. Ja, wir beten, gib uns unser täglich Brot, aber wir denken bloß gut, dass wir sowieso erstmal versorgt sind. Wenn du das Vaterunser sprichst, an dieser Stelle, denkst du da wirklich daran, dass du für die täglichen Dinge von Gott abhängig bist? Wer gibt dir die Sicherheit, dass du morgen noch was zu essen hast? Dass du morgen noch dein Zuhause hast? Dass du morgen noch genügend Sachen zum Anziehen hast? Dass du morgen noch Freunde hast und Familie hast? Diese Sicherheit kann dir keiner geben. Nur Gott. Wir haben dafür den Blick verloren, weil wir eben in diesem Reichtum wohnen, weil wir das gewohnt sind, weil ihr das seitdem ihr denken könnt, so kennt. Aber Gott öffnet uns den Blick für die Wahrheit, wie es wirklich in eurem Leben aussieht. Ihr seid für die alltäglichsten Dinge von Gott abhängig. Und deshalb gibt uns Jesus diese Bitte um das tägliche Brot. Nicht, weil man das eben so macht, weil es Tradition ist, sondern weil es tatsächlich so ist. Es gibt ein gutes Beispiel in der in der Bibel, nämlich das Volk Israel, als es in der Wüste war. Das wurde ja von Gott versorgt. Und dann sollten sie lernen, auf Gott zu vertrauen, dass er täglich ihre Bedürfnisse stillt. Und das hat Gott auf eine geniale Art und Weise gemacht. Die hatten nämlich nichts. Vor allen Dingen hatten sie in der Wüste nichts zu essen. Und Gott hat dann jeden Morgen dieses Himmelsbrot regnen lassen, dieses Manna. Und hat gesagt, vertraut auf mich, ich gebe euch das jeden Morgen neu. Und sammelt nur so viel, wie ihr für diesen Tag braucht. Und morgen versorge ich euch wieder neu. Außer am Vortag des Sabbats, da sammelt für zwei Tage, und am Sabbat sollt ihr nichts sammeln. Das war die Ausnahme. Ansonsten, ich versorge euch täglich neu. Ihr seid sowieso von mir abhängig. Und wisst ihr, was einige der Israeliten versucht haben? Die haben sich gedacht, okay, jetzt liegt Manna hier. Jetzt versuche ich mich wenigstens für einen Tag von Gott unabhängig zu machen. Ja, ich sammle heute so viel, dass es für heute und für morgen reicht. Heute bin ich noch von Gott abhängig, aber morgen mache ich mich unabhängig, weil ich heute genug gesammelt habe von den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und Gott hat natürlich das verhindert und hat es dann schlecht werden lassen und hat gesagt, ja, warum vertraut ihr mir nicht? Ja, diese Bitte um das tägliche Brot hat mit Vertrauen auf Gott zu tun, dass er dich versorgt. Und mit der Erkenntnis, dass du von Gott abhängig bist, egal wie viel du sammelst, egal wie viel du hast. Heute ist es vielleicht so ähnlich, ja. Viele Menschen haben durch die Schuldenkrise, durch die Finanzkrise enorm viel Geld verloren. Ja, auf einmal wurde alles entwertet, was sie hatten, und dann haben sie wieder erkannt, welchen Wert diese weltlichen Reichtümer haben. Ja. Kaum Wert oder gar keinen Wert. Oder sie verlieren ihren Wert, schneller als man denkt. Ja, all das, was wir denken, das ist unsere Sicherheit, das ist unser Reichtum, das ist vergänglich. Das ist genauso vergänglich wie dieses Manna, was von einem auf den anderen Tag schlecht wird. Und wenn ihr euch darauf verlasst, dann seid ihr irgendwann total verlassen. Und wenn Gott uns sowas zeigt, ja, wenn wir Dinge verlieren, ja, wenn wir unser Geld verlieren, wenn wir etwas genommen bekommen, wo wir uns noch so dran gewöhnt haben, was uns so gefällt, was unsere Freude ist, wo wir denken, ey, das brauche ich. Ja, es gibt junge Menschen, die sagen, Nutella ist mein Leben. Ohne Nutella kann ich nicht leben, ich hätte meine Freundin. Harmloses Beispiel, aber es gibt sicherlich Dinge in eurem Leben, wo ihr sagt, ja, ohne den kann ich nicht leben. Wenn euch Gott dann das nimmt, dann seid nicht entrüstet und sagt, wie konntest du das zulassen? Sondern seid Gott dankbar, dass er euch zeigt, dass ihr an solchen Dingen erkennt, dass ihr von Gott abhängig seid. Die erinnern euch daran, dass ihr Gott braucht. Und dass du dann dadurch wieder im Gebet wirklich vor Gott trittst, und von ganzem Herzen um die täglichen nötigen Dinge bittest, denn du brauchst täglich deine nötigen Dinge und die musst dir täglich Gott geben. Du kannst dir die nicht selbst geben. Also wenn du in deinem Gebet von Herzen ausdrückst, dass du absolut auf Gottes Hilfe angewiesen bist und wenn du dann zusätzlich darauf vertraust, dass Gott dir auch wirklich hilft, ja, das sind zwei Aspekte. Du vertraust, du bekennst, dass du von Gott abhängig bist und du vertraust auf Gott, dass er dir das Nötige gibt. Dann ist das ein wahres Gebet. Ein Gebet, was von Herzen kommt. Und das ist dann ein Gebet, was Gott verherrlicht. Und so kannst du Gott mit deiner Bitte für Dinge, die du brauchst, für dich selbst verherrlichen. Weil du so in der Welt deutlich machst, vor der Welt deutlich machst, vor Gott deutlich machst. Du bist der souveräne Herr. Alles ist an deiner Gnade, hängt von deiner Gnade ab. Dann bekennst du tatsächlich, dass Gott der ist, der die Welt regiert und erhält und ohne dem du nicht einen Tag, nicht eine Stunde, nicht eine Minute leben kannst. Also seid euch dessen bewusst, das Gebet ist für dich keine Zusatzoption. So, ich lebe mein Leben, ich bin relativ fromm und ich kann auch noch zusätzlich beten. Weil das Gebet, das ist so wichtig für uns, weil wir vollkommen von Gott abhängig sind. Weil Gottes Gnade unsere einzige Hilfe ist im Leben und im Sterben. Und darum ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir regelmäßig beten, dass wir von Herzen beten. Und diese Erkenntnis der Abhängigkeit von Gott, die führt uns jetzt geradewegs zur nächsten Bitte. Und wiederum geht es da um unsere Abhängigkeit. Und da wird sie vielleicht noch ein Stück deutlicher. Vergib uns unsere Sünden. Jeder Mensch, ob er Christ ist oder nicht Christ, ob er gläubig ist oder nicht gläubig, sündigt. Manche Nicht-Christen denken ja so, ja, die Christen, die sind was Besseres, die leben besser, die dürfen keine Sünden tun, die denken, die tun keine Sünden. Und es ist nicht so. Auch Christen sind Sünder. Alle Menschen sind Sünder. Und manche Menschen, wenn sie dieses Problem erkennen, dass sie Sünder sind, die wollen gerne weniger sündigen. Sie wollen besser werden, sie wollen bessere Menschen werden. Und sie versuchen das dann, indem sie religiös werden. Also indem sie danach streben, gute Werke zu tun. Indem sie sich sehr anstrengen. Aber auch wenn sie das dann so tun, wenn sie sich sehr, sehr anstrengen, dann können sie auch nicht ihr Leben verbessern, weil sie dadurch, dass sie eben sich vor Gott hinstellen und sagen, ich schaff's jetzt aus meiner Kraft, ich werde jetzt besser, ich gebe jetzt alles, ich erfülle jetzt das Gebot, dass sie dadurch nur noch mehr Schuld auf sich laden. Weil sie denken, sie können aus eigener Kraft wirklich, ja, sich sprichwörtlich mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Was auch immer wir unternehmen, wir sündigen. Das ist unsere Veranlagung. Die Bibel macht das deutlich. Das ist nicht so, dass das ab und zu aus Versehen passiert, sondern das steckt in uns drin. Das ist unsere Veranlagung. Es ist unser Charakter. Wir haben eine Veranlagung zum Sündigen. Man kann das auch Ursünde nennen oder Erbsünde. Wir sündigen in unseren Gedanken. Ja, wie schwer können wir unsere Gedanken unter Kontrolle halten? Wie schnell springen die Gedanken irgendwo hin und wo wir dann ganz genau wissen, das ist eigentlich Sünde, was ich jetzt denke. Und diese Gedanken, die gehen dann weiter, die führen dann irgendwann zur Tat und zu Worten, die sündig sind. Und wisst ihr, Gott kennt deine Gedanken. Und Gott kennt deine Worte, hört deine Worte. Und Gott sieht, was du tust. Und Gott weiß sogar deine Motivation, er kennt sogar die Motivation, warum du etwas tust, warum du etwas sagst. Gott kennt alle deine Sünden. Aber es ist nicht nur das, dass Gott deine Sünden kennt, sondern mit jeder Sünde, die du begehst, sündigst du gegen Gott. Ja, ich sündige nicht nur gegen meinen Nächsten, sondern gleichzeitig sündige ich mit jeder Sünde in meinem Leben, mit jedem schlechten Gedanken, mit jedem schlechten Wort, direkt gegen Gott. Und darum sagen wir haben Schuld vor Gott und mit jeder Sünde wird unser Schuldenberg größer vor Gott, weil jede Sünde gegen Gott gerichtet ist. Und darum, weil das so ist, kann uns nur Gott unsere Schuld vergeben. Und darum sind wir abhängig von Gott. Und weil das so ist, lehrt uns Jesus, dass wir regelmäßig, täglich, ja, wenn es sein muss, mehrmals täglich um Vergebung unserer Sünden bitten sollen. Und wisst ihr, ich möchte euch jetzt nochmal auf den Kontext dieser Bitte hinweisen. Jesus, wir befinden uns im Lukas-Evangelium auf einer Reise von Jesus, einer Reise vom Norden in Galiläa in den Süden nach Jerusalem. Jesus wendete irgendwann sein Angesicht nach Jerusalem. Und er war sich sehr bewusst darüber, dass er nach Jerusalem geht und dass er dann dort sterben wird, dass er dort festgenommen wird, dass er dort ans Kreuz genagelt wird. Er hat es sogar seinen Jüngern mehrfach gesagt. Er ist auf diesem Weg, wir befinden uns auf dem Weg zum Kreuz. Und ihr wisst, Jesus geht an das Kreuz, um dort für unsere Sünden zu sterben. Also Jesus sagt nicht nur, bittet Gott um Vergebung der Sünden, sondern Jesus befindet sich auf dem Weg, um das wirklich möglich zu machen. Wer glaubt, dass Christus stellvertretend für seine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Christus seine Sündenschuld vor Gott bezahlt hat, der kann täglich als ein Kind Gottes zum himmlischen Vater gehen und täglich oder mehrmals täglich voller Vertrauen seine Schuld vor Gott bekennen und um Vergebung bitten. Und das, obwohl wir wissen, was Christus für uns getan hat. Auch wenn wir das schon angenommen haben. Ja? Seht ihr, Christus ist so gnädig, er hat uns erlöst am Kreuz. Und trotzdem sündigen wir weiter. Und darum hat uns Christus schon davor, schon bevor er uns am Kreuz erlöst hat, diese Bitte mitgegeben: Du kannst täglich, wenn ihr betet, dann bittet immer wieder um Vergebung eurer Sünden. Und das, was ich am Kreuz für euch getan habe, das gilt ein für alle Mal, wie wir es heute gesungen haben. Für all deine Sünden. Also, welche Gnade liegt in dieser Bitte, die Jesus uns gibt? Jesus nahm das größte Leid auf sich, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und er gibt uns diese Bitte mit auf den Weg, dass wir immer wieder neu um Vergebung bitten dürfen. Also seht ihr, das Vaterunser, das ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist ein Geschenk voller Gnade. Vergib uns unsere Sünden. Christus hat alles dafür getan, dass diese Bitte nicht ins Leere gesprochen wird, sondern dass wir wissen dürfen, unsere Sünden sind vergeben. Aber diese Bitte hat noch einen Anhang, und den dürfen wir nicht vergessen, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Ist ja klar, da wir alle Sünder sind, müssen wir damit rechnen, dass sich auch andere an uns versündigen. Das heißt, jeder von euch ist ein potenzielles Opfer für Sünden, für Sünder. Und die Frage ist, wie reagieren wir in solchen Fällen? Viele von uns, ich nehme mal an, alle haben sowas schon erfahren und manche vielleicht sogar haben ziemlich schlimme Dinge in ihrem Leben erfahren, grausame Dinge. Ja, manche wurden vielleicht durch nahestehende Personen, durch Freunde oder durch Familienangehörige belogen. Oder verhöhnt, oder verspottet, oder verleumdet, oder vernachlässigt, oder gehasst. Manche wurden vielleicht sogar misshandelt. Es gibt welche, die vergewaltigt wurden von ihren eigenen Familienangehörigen. Nun, ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben erfahren habt, wie sich andere an euch versündigt haben, aber damit wir das, was wir jetzt dazu lernen müssen aus Gottes Wort, besser nachvollziehen können, bitte ich euch, dass ihr euch jetzt mal die Person vor eurem inneren Auge haltet, die sich an euch versündigt hat, und zwar richtig. Die Person, wo es euch schwerfällt, ihr zu vergeben, oder wo ihr immer wieder zu kämpfen habt, oder die euch immer wieder Leid zufügt. Denkt jetzt mal an die Person, wo es euch wirklich schwerfällt, immer wieder barmherzig zu sein und von Herzen auf sie zuzugehen. Und wendet das mal, versucht das mal anzuwenden, was ich euch jetzt zum Thema Vergebung sage. Also macht es einfach mal ganz konkret. Wie gesagt, wir wollen uns nicht einfach so intellektuell darüber unterhalten, sondern wir wollen die Sache mal praktisch in unserem Leben anwenden. Wir wollen wachsen im Gebet. Es gibt nach der Bibel nur zwei Möglichkeiten, wie wir mit Sünde an uns umgehen können. Die erste Möglichkeit ist Vergebung und die zweite Möglichkeit ist Verbitterung. Das ist schon mal eine ganz grundlegende Sache. Wenn du nicht vergibst, dann schneidest du dir eigentlich ins eigene Fleisch. Dann tust du dir selber nichts Gutes. Das gilt auch für die schlimmsten Sünden. Das gilt auch für die Sünden, die wir immer wieder erfahren. Wenn wir sie nicht vergeben, dann bleibt uns auf Dauer nur zu verbittern. Ich mache euch das mal im Beispiel deutlich bei einem Ehepaar. Ein Ehepaar, wo es in der Ehe kriselt. Irgendwas ist vorgefallen. Es muss noch gar nicht mal so schlimm gewesen sein, was vorgefallen. Es muss nicht gleich Ehebruch gewesen sein. Es ist irgendwie, dass man sich ein bisschen auseinandergelebt hat, dass man nicht mehr richtig miteinander kommuniziert. Dass der eine irgendwas macht, was den anderen einfach nervt auf Dauer. So, da ist also ein Problem da. Aber dieses Problem bewirkt, dass man sich mehr auseinanderlebt, dass man nicht mehr richtig miteinander spricht. Und dann geht es immer weiter so und dann verbittern die einzelnen Ehepartner langsam. Die leben sich immer mehr auseinander. Und dann kommen immer mehr Punkte, wo man sagt, das macht er und das und jetzt schon wieder das. Und dann irgendwann gehen sie zur Eheseelsorge und sagen sich, jetzt geht's überhaupt nicht mehr, jetzt müssen wir was unternehmen. Und da stellt sich raus, das Problem ist gar nicht so die kleinen Dinge im Leben, sondern dass die Ehepartner so verbittert sind. Dass sie eben nie drüber gesprochen haben, dass sie sich nie vergeben haben. Und diese Verbitterung jetzt wieder wegzumachen, wieder wirklich vom Herzen aneinander zuzukommen, das ist das viel größere Problem. Also wenn ihr nicht vergebt, dann bleibt euch nur der Weg in die Verbitterung. Ja, wir können es verdrängen, aber das Verhältnis bleibt dann einfach gestört. Nun, jetzt eine Frage an euch. Was heißt es denn eigentlich, dem anderen die Schuld zu vergeben? Was macht ihr, wenn ihr jemand die Schuld vergibt? Halten Sie nicht weiter vor, ja?
Aber trotzdem mit ihm darüber reden. Damit er auch sieht, was daran falsch war und dass er es halt auch ändern kann. Damit das
nicht, ja, wir verschweigen es nicht tot, wir reden über die Sünde und machen ihm deutlich, dass hier was vorgefallen ist. Ja, sehr gut. Pauline?
Die würden dann auch hier ein paar sagen, dass man vergeben hat. Oder dass man bereit,
ja,
ist,
zu vergeben. Die Vergebung zusprechen.
Und sich nicht mehr daran erinnern.
Sich nicht mehr daran erinnern, interessant. Mal gucken, ob das. Also vergessen sozusagen. Ja? Mhm.
Ich würde vielleicht auch sagen, trotz der Tatsache, dass wir uns wahrscheinlich immer daran erinnern werden, bei schlimmen Problemen, ihn halt so behandeln, als hätte er es nicht getan. Also, dass ich so konkret mir den vorstellen, so als hätte er nicht die Sünde an mir begangen, obwohl ich weiß, er hat sie getan. Mhm. Also. Mhm.
Was ist interessant, kann ich, obwohl hier eine Sünde passiert ist, mit der Person einfach so umgehen, als ob nie was passiert ist? Julia?
Ich glaube, das würde davon abhängen, was es war, weil manchmal ist es ja auch passiert, damit man, wie soll ich sagen, manchmal ist es ja auch so, dass man nachher darauf achten soll, um auch den anderen davon abzuhalten, also ihm helfen zu können, das nicht wieder zu tun. Also, ich weiß nicht.
Ja klar, ich vergesse es ja nicht, ich weiß nicht, dass es getan hat, aber ich behandle dich so, als wäre das nicht getan. Das heißt ja nicht, dass ich nicht weiß oder mir bewusst bin, dass es Probleme gibt und so weiter und so fort.
Klaus?
Ja, wenn ich ihm vergebe, dann muss ich auch hinterher wieder das Vertrauen zu ihm haben, dass er diese Sache, die er an mir getan hat, nicht nochmal macht. Das heißt, ich gebe ihm eigentlich, ich offenbare mich, ich gebe ihm wieder die Möglichkeit, eigentlich genauso wieder an mich, gegen mich zu sündigen.
Kann ich dann nur machen, wenn sie ihm auch wirklich leid tut.
Ja, kann ich nur vergeben, wenn er der andere auch um Vergebung bittet? Das ist auch eine Frage.
Nein, vergeben nicht, aber er wird es auch vergessen, ihm nochmal vertrauen. Geht ja nur, wenn ich weiß, dass es ihm leid tut, dass ich nochmal.
Ja, die Frage ist, kann ich, wenn ich ihm vergebe, heißt das dann auch, dass ich ihm dann auch wieder vertrauen muss? Hängt das zusammen? Klaus sagt ja, du sagst nein. Pauline?
Ich denke, es kommt ganz auf die Person an. Es kommt darauf an, ob es nahestehende Person war oder ob die Sünde vielleicht ein Weg von Gott war, uns zu zeigen, dass wir vielleicht nicht irgendwie mit der Person irgendwie in Kontakt stehen sollten oder sonst was. Aber was, finde ich, wichtig ist, um der Person wieder vertrauen zu können, ist, dass die Person sich selber vergibt und die eigene Sünde bekennt und sich selbst auch vergeben kann.
Na gut, das ist dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, dass man sich selbst vergibt. Ich glaube, das Wichtigere ist vielleicht, dass die andere Person wirklich um Vergebung bittet und auch vor Gott die Sache ins Reine bringt.
Ja, das ist klar. Ja. Aber er kann ja nicht wirklich
vor Gott die Sache ins Reine. Ja, sich selbst zu vergeben, das ist so eine Sache, die eigentlich in die falsche Richtung läuft. Ich versuche es mal, den Gedanken, der gute Gedanke, der da drin steckt, ist, glaube ich, der, dass man Gott um Vergebung bittet für seine Schuld und dass man dann darauf vertraut, dass Gott die Schuld weggenommen hat. Ja, dass man dann wieder wirklich mit gutem Gewissen vor Gott stehen kann, das weiß und darauf vertraut und wieder fröhlich sein kann.
Genau, das meine ich.
Genau.
Wenn das stimmt, würde es aber bedeuten, dass man nicht Christen nicht vergeben kann. Weil die können nie das mit Gott in Ordnung bringen.
Ja genau, wie ist das? Muss ich Unterschiede machen zwischen Christen oder Nichtchristen? Kann ich den vergeben? Soll ich nur denen vergeben, die dann auch wirklich um Vergebung bitten bei mir und bei Gott? Also, wir merken, es ist gar nicht so einfach. Und wir reden schon wieder darüber, wie es jetzt genau, wie wir das in den einzelnen Fällen machen. Aber meine Frage war eigentlich, was ist Vergebung? Was mache ich denn, wenn ich vergebe? Also nicht, wie vergebe ich jetzt der Person oder im Gegensatz zu der, sondern was mache ich eigentlich, wenn ich vergebe? Hallo?
Ich denke, wichtig ist zu sehen, dass man halt vergibt, weil Gott vergeben hat und so wie Gott vergeben hat. Und Gott vergibt uns, indem er sich nicht mehr anguckt, was wir gemacht haben, sondern wir stehen unbefleckt vor ihm.
Ja, das ist ganz wichtig, wenn wir wissen wollen, wie wir vergeben sollen, was Vergebung ist, dann müssen wir auf Gott schauen und was er bei uns, wie er unsere Schuld vergeben hat. Ja? Melissa?
Also wir sagen dem anderen, dass die Schuld vor Gott nicht angerechnet werden soll. Also.
Na, das würde ich sagen, ist jetzt schwierig. Wir stehen ja nicht an Gottes Stelle. Wir können einer Person vergeben, aber vor Gott ist die Schuld immer noch als Schuld da. Da muss dann schon Gott selber ihm die Schuld vergeben.
Ja. Aber von unserer Seite ist so zu sagen, die Schuld vergeben.
Ja.
Und dann kann, ja. Weil, wenn wir uns beschuldigt haben, dann heißt es ja, dass wir sowohl Gott um Vergebung bitten müssen, als auch das, was wir verschuldet haben, wieder gut machen müssen. Also, und auch die Person, der wir was verschuldet haben. Mhm.
Und dann sprechen wir der Person zu, das ist alles in Ordnung jetzt. Von dir aus gesehen.
Ja.
Jona?
Also Gott vergibt uns so, dass er unsere Sünden nicht mehr gedenkt und wir können jederzeit wieder zu ihm kommen. Und er gibt ja also auch dem David, nachdem er Ehebruch begangen hat, hat er zwar gesagt, du trägst da die Strafe, aber er hat trotzdem noch große Dinge mit ihm gemacht.
Ja, das ist interessant. Einerseits hat Gott bei David, der so große Sünde begangen hat, ihm vergeben und er hat ihn weiter gesegnet, andererseits hat er ihn aber auch bestraft.
Ja.
Ja? David hat gesagt, bei diesem Beispiel, bei diesem Gleichnis mit dem Schaf, was der Reiche dem Armen genommen hat, vierfach soll er bezahlen und David musste dann vierfach bezahlen. Ja? Sein einer Sohn beging, hat seine Schwester, seine Halbschwester vergewaltigt, ein anderer hat sich gegen David erhoben und ist umgekommen und so weiter. Also hatte Gott jetzt die Sünde, hat er nun vergeben oder hat er doch bestraft? Hat er das vergeben, aber hat er es nicht vergessen? Hat Gott die Schuld vergessen und dann gar nicht mehr gewusst, was David gemacht hat? Also es ist schwierig. Ich wollte euch nur deutlich machen, durch diese Diskussion, es ist gar nicht so einfach, jetzt zu sagen, was ist denn eigentlich Vergebung? Wir bitten immer, Herr, vergib mir meine Schuld und ich vergib meinen Nächsten, aber es ist gar nicht so, es ist ganz schwierig, die Übergänge sind so fließend zwischen Vergebung und Versöhnung und Entschuldigung bitten und so weiter. Klaus?
Wie machen wir das denn als Eltern mit unseren Kindern oder wie haben eure Eltern das mit euch gemacht? Ihr habt ja auch durchaus euren Eltern gegenüber mal was ausgefressen, das ist eine Sünde. Ihr habt dafür bestimmt eine Strafe bekommen. Aber wie sind eure Eltern euch danach begegnet? Sie haben euch vergeben. Ihr habt die Strafe gekriegt, aber dann war es vergeben und sie haben euch noch genauso lieb wie vorher. Und so macht es Gott mit uns. Und wenn wir unseren Nächsten vergeben, müssen wir es eigentlich auch so machen. Wir müssen ihn hinterher genauso lieb haben wie vorher.
Mhm. Aber müssen wir ihn vorher bestrafen?
Bestrafen?
Jochen, Finger vor!
Welche Art von Sünde ist es? Ne? Aber es gibt eben bei uns auch ein Rechtssystem, nach dem sie bestraft
wird. Ja. Auch ein interessanter Punkt, ja. Wirklich, den schauen wir uns jetzt auch noch an, habe ich mit drin, ja. Bevor wir jetzt, wir können uns danach noch, wenn da noch Fragen sind, Fragekasten, ja. Ich will euch jetzt erstmal in ganz paar Punkte nennen, was Vergebung alles nicht ist. Ja, darum habe ich auf eurem Zettel hier geschrieben, was ist Vergebung nicht? Um das erstmal klären, bevor wir dazu kommen, was ist Vergebung? Ihr habt vieles gesagt, was wichtig ist und ich versuche jetzt ein bisschen da System reinzubringen, ein bisschen Klarheit. Erstens, Vergebung bedeutet nicht, dass man Sünde verharmlost. Ja, Vergebung macht Sünde nicht klein. Das heißt nicht, wenn ihr vergebt, dass ihr sagt, ja komm, war schon nicht so schlimm, schwamm drüber. Sondern es ist genau das Gegenteil. Wenn ihr vergebt, dann macht ihr der Person deutlich, hier ist was vorgefallen. Hier ist eine Schuld da, die vergeben werden muss. Und ich vergebe dir diese Schuld. Zweitens, Vergebung ist nicht, dass wir uns sagen, gut, ich bin bereit, ihm zu vergeben, aber ich warte jetzt, dass er kommt und sich entschuldigt. Also Vergebung ist nicht ein Warten auf Entschuldigung. Manche Menschen, die werden sich nicht ändern. Manche Menschen werden kein Einsehen haben über ihre Sünde an euch. Manche Menschen fügen euch Leid zu und sie gehen dann aus eurem Leben und ihr werdet sie vielleicht nie wiedersehen. Und trotzdem liegt es an euch, schreibt Paulus, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Also, auch wenn der andere nicht kommt und um Vergebung bittet, du sollst tun, was du tun kannst. Vergib deinen Schuldigern. Geh du den ersten Schritt. Vergib die Schuld, bevor sie dich um Verzeihung bitten. Dann bist du wirklich bereit, wenn er kommt und um Entschuldigung bittet, ihn wieder anzunehmen. Drittens. Vergebung bedeutet nicht, dass man die Verletzung und den Schmerz nicht mehr spürt. Bei den Schmerz, die Verletzung, die man durch die Sünde erleiden musste. Vergebung bewahrt uns vor Verbitterung, aber Vergebung macht die Verletzung, den Schmerz nicht ungeschehen. Ja, es gibt kleinere Sachen, klar, die hat man schnell vergessen. Das ist ja auch, soll ja auch so sein. Aber es gibt Dinge, die kann man eben, diese Schmerzen, die spürt man dann trotzdem noch. Gott kann schenken, dass der Schmerz nachlässt. Aber wisst ihr dürft nicht denken, dass ich erst richtig vergeben habe, wenn ich den Schmerz nicht mehr spüre, den der andere mir zugefügt hat. Viertens, das hängt damit zusammen, Vergebung ist kein einmaliges Geschehen. In manchen Fällen sündigt die jeweilige Person wieder und wieder an dir. Und dann sollen wir wieder und wieder vergeben. Und manchmal ist es so, dass die Person nicht wieder und wieder an dir sündigt, aber dass du durch irgendwelche Handlungen, durch irgendwelche Worte dieser Person an eine Sünde erinnert wirst, die diese Person an dir begangen hat. Ja, das geht zum Beispiel Ehepaaren so, wo einer von beiden Ehebruch begangen hat. Und dann sind sie doch wieder zusammengekommen, sie haben sich versöhnt, wunderbar. Aber dann spricht der Mann, der Ehebruch begangen hat, in der Gemeinde vielleicht mit einer anderen Frau. Er steht so bei der Frau und die Frau fühlt sich dann erinnert an diese Sünde. Der Schmerz kommt wieder hoch. Das ist keine Sünde, was der Mann begeht. Aber in diesem Fall, wenn wir solche Momente haben, uns zu nehmen, dann müssen wir wieder neu vergeben, beziehungsweise wir müssen unsere Vergebung bestätigen. Vergebung ist kein einmaliges Geschehen. Fünftens, Vergebung heißt nicht, dass Sünde nicht gesühnt werden muss. Das ist das, was Klaus gerade meinte. Vergebung heißt nicht, dass Sünde nicht gesühnt werden muss. Man kann vergeben und dennoch muss Sünde gesühnt werden. Am deutlichsten wird das ja an der Art und Weise, wie Gott uns die Schuld vergibt. Gott vergibt uns die Schuld nicht einfach so, sondern die Schuld, die wir vor Gott haben, die musste gesühnt werden. Und darum musste Christus am Kreuz sterben. Und nur darum konnte Gott uns vergeben. Also es gibt Fälle, wo wir vergeben, aber wo die Sache doch wieder in Ordnung gebracht werden muss. Wenn mir jemand mein Auto geklaut hat, dann kann ich ihn vergeben, aber muss sich trotzdem darum bemühen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen und mir das Auto zurückgeben. Ja, es gibt Fälle, wo Menschen schlimme Sünden begehen, Verbrechen begehen und dann im Gefängnis kommen sie zur Einsicht, zur Umkehr, zum Glauben und ihm wird die Schuld vergeben. Und vielleicht kann auch der andere, an dem er die Schuld begangen hat, die Schuld ihm vergeben. Ja, du hast meinen Sohn umgebracht und du hast meinen Mann umgebracht, aber ich vergebe dir. Und dennoch muss die Schuld gesühnt werden. Und diese Menschen sehen das meistens dann auch ein. Also Vergebung heißt nicht, dass Sünde nicht gesühnt werden muss. Sechstens, Vergebung bedeutet nicht gleich Versöhnung. Vergebung bedeutet nicht gleich Versöhnung. Vergebung bedeutet nicht, dass sofort alles wieder wie vorher ist. Zur Versöhnung braucht es eben dann zwei Seiten. Eine Person, die vergibt und eine Person, die um Vergebung bittet. Aber das habe ich ja schon gesagt, auch wenn es keine Versöhnung gibt, sollen wir vergeben. Wir sollen den ersten Schritt zur Versöhnung gehen. Und wenn es dann zur Versöhnung kommt, wenn Gott diese Gnade schenkt, das ist der siebte Punkt, dann bedeutet Vergebung nicht gleich Vertrauen. Also auch wenn du vergeben hast und sogar wenn ihr euch versöhnt habt, dann bedeutet das noch nicht gleich, dass du auch wieder voll vertrauen kannst oder vertrauen musst. Und das ist deshalb so, weil Vertrauen sehr schnell zerstört wird, aber nur sehr langsam aufgebaut wird. Vergebung und Versöhnung sind die ersten Schritte, die wieder das Vertrauen aufbauen. Aber denkt nicht, dass ihr erst vergeben habt und euch erst versöhnt habt, wenn ihr den anderen wieder voll vertrauen könnt. Und ein achter Punkt, Vergebung heißt nicht, die Sünde zu vergessen. Ja, man sagt ja so, vergeben und vergessen. Und dann kann es aber passieren, dass man merkt, ich habe die Sünde nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen, was der mir angetan hat. Und dass man sich dann eben fragt, ja, habe ich ihn überhaupt schon vergeben? Und viele Dinge kann man eben nicht vergessen. Die kann man vielleicht verdrängen, aber nicht vergessen. Wer hintergangen wurde, wer misshandelt wurde, wer vergewaltigt wurde, betrogen, belogen, verspottet, der kann das eben nicht vergessen. Manche bringen jetzt den Vers vor aus Jeremia 31, Vers 34, wo Gott sagt, ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ja, Gott bringt unsere Sünde ans äußerste Ende des Meeres und er will ihrer nimmermehr gedenken. Aber wisst ihr, das heißt nicht, dass Gott unsere Sünden vergisst. Gott weiß alles. Gott wird immer wissen, warum sein Sohn am Kreuz sterben musste. Eben wegen unserer Sünde. Gott wird sich nicht eines Tages im Himmel in der Herrlichkeit hinterm Ohr kratzen und fragen, was ist eigentlich passiert damals? Gott ist allwissend. Wisst ihr, was dieser Vers bedeutet? Wenn Gott sagt, ich will ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das bedeutet, Gott hat sich dazu entschieden, nicht auf der Basis mit uns umzugehen, was wir getan haben, sondern auf der Basis mit uns umzugehen, was Jesus für uns getan hat. Er sieht nicht uns als Sünder, sondern er sieht uns als Kinder an in Christus. Und das bedeutet Vergebung. Jetzt kommen wir zur positiven Seite. Was ist Vergebung? Vergebung bedeutet, dass du einer Person vergibst und dass du dann mit ihr nicht auf der Basis umgehst, was sie an dir getan hat, sondern dass du mit der Person auf der Basis umgehst, was Christus für dich getan hat. Gott geht mit uns nicht auf der Basis um, was wir getan haben, sondern was Christus für uns getan hat. Das ist Vergebung. Also wenn ihr um Vergebung bittet, und wenn ihr jemandem die Schuld vergebt, meine ich, dann denkt daran, was Christus für dich getan hat. Und denkt daran, was Christus für ihn getan hat. Und dann geh auf der Basis um, was Christus getan hat, nicht was er getan hat. Er hat dir Leid zugefügt, vergib ihm und dann behandle ihn, so wie du Christus behandeln würdest. Und das Beispiel schlechthin dafür in der Bibel, ein Gleichnis, das haben wir heute früh im Gebetskreis gelesen, ihr kennt das sicherlich alle, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Matthäus, könnt ihr euch aufschreiben, Matthäus 18, 21 bis 35. Matthäus 18, 21 bis 35, ich werde es nicht vorlesen, aber ihr kennt das ja. Da ist ein Knecht, der hat eine unheimlich hohe Summe Schulden. Und ein Knecht, der kommt zum König und muss die Schuld bezahlen. Und dieser Herr sagt dann, ja, du kannst nicht zahlen, dann musst du alles verkaufen und ins Gefängnis. Aber dieser Knecht bittet um Erlass, also nicht um Erlass der Schuld, sondern er bittet darum, mehr Zeit zu bekommen. Ja, er will ja alles zahlen. Und dann sagt der Herr, pass auf, es ist in Ordnung, du kannst nach Hause gehen, ich erlasse dir alles. Und dann geht er raus und auf dem Weg nach draußen trifft er einen seiner Mitknechte, der schuldet ihm nur eine ganz, ganz kleine Summe. Und er sagt ihm, jetzt bezahl du mir, was du mir schuldest. Und dieser Knecht, der verwendet dann dieselben Worte, wie er gerade vor dem Herrn. Mit demselben Worten bittet er ihn, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich will dir alles zahlen. Und anstatt, dass es jetzt bei ihm klingelt und er merkt, Mensch, so war ich ja auch gerade und ich habe so viel Schuld vergeben bekommen. Pass auf, geh nach Hause, es ist in Ordnung. Sagt er, du zahlst das jetzt und wenn du es nicht zahlen kannst, gehst du ins Gefängnis. Und am Ende ist es natürlich so, dass dann dieser Knecht, dieser unbarmherzige Knecht vom König bestraft wird und selber ins Gefängnis gehen muss. Gott hat euch so viel Schuld vergeben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jeden Gedanken, jeden sündigen Gedanken, jedes sündige Wort, jede sündige Tat. Und wir sind oftmals nicht in der Lage, unserem Nächsten barmherzig zu begegnen. Ja, vielleicht denken wir, wir sind doch im Recht. Ich habe ihn ja auch schon vergeben, ich habe ihn nochmal vergeben und nochmal vergeben. Aber der muss es doch jetzt einsehen. Und das ist doch gerade eine Sache, wo er weiß, dass das mich stört. Jetzt ist mal Schluss hier. Ja, wie schnell kommen wir an den Punkt bei unseren Mitmenschen, wo wir sagen, so okay, ich werde jetzt kein Leid zufügen, aber mit dem will ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das reicht jetzt. Und wisst ihr, dann haben wir vergessen, was Christus für uns getan hat. Wie muss ich den Christus fühlen? Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er führt uns. Er gibt uns die Möglichkeit zum Gebet. Und wir sündigen jeden Tag neu. Christus hätte wirklich jedes Recht der Welt zu sagen, aber Leute, jetzt reicht's. Und Christus sagt, nein, ich bin treu. Auch wenn ihr untreu seid, ich bin treu. Ich vergebe euch wieder eure Schuld. Ihr könnt zu mir kommen. Pauline?
Aber inwiefern darf man denn dann den Kontakt zu Menschen abbrechen, mit denen man nicht klarkommt oder wo man weiß, dass die Beziehung zu denen einem nicht gut tut?
Wenn er sich an dir versündigt.
Ja, oder wenn man sich. Ja, zum Beispiel. Wenn man nicht miteinander klarkommt und sich.
Also, das ist ja natürlich jetzt ein sehr großes neues Gebiet. Wie gehe ich jetzt mit den verschiedenen Fällen um, wenn es deine nächsten Angehörigen sind, deine Eltern, deine Geschwister, wenn es deine Glaubensgeschwister sind? Da gibt es nicht die Möglichkeit, dass du sagst, gut Leute, ich ziehe jetzt aus, es funktioniert anscheinend hier nicht und ich breche das ab. Sondern wir sollen immer darum ringen, zu vergeben und zu versöhnen, Frieden zu wirken. Ja? Und auch mit anderen Personen. Natürlich gibt es Personen, wo uns der Umgang nicht gut tut und die Bibel ist voller Verse, gerade in den Sprüchen, die uns sagt, halte dich fern von dem Narren, halte dich fern von denen, die Gott lästern. Geh nicht mit den bösen Buben, wenn sie dich locken und so weiter. Also es gibt sehr viele Verse in der Bibel, wo Gott es deutlich macht, halte dich von gewissen Personen fern. Und wundere dich nicht, wenn du dich mit ihnen abgibst, dass sie dir Leid zufügen. Aber dennoch steht darüber, dass wir als Christen immer nach Frieden suchen sollen, Frieden wirken sollen, dass wir Gottes Zeugen sind, dass wir Schuld benennen sollen, Schuld vergeben sollen.
Aber Frieden heißt ja nicht unbedingt direkt Freundschaft, oder nicht?
Nee. Wenn ich die Schuld vergebe, heißt das noch nicht, dass ich ihm jetzt vertraue und sage, wir sind jetzt die dicksten Kumpel ab sofort. Aber das heißt, dass ich sage, wenn er auf mich zukommt, ich bin offen. Wenn er Hilfe braucht, ich helfe ihm. Ich gehe einfach mit ihm auf der Basis, was Christus für ihn getan hat. Liebe deine Feinde, sagt Christus. Liebe deine Feinde. Ich würde, wenn du Hilfe brauchst, für dich eintreten und für dich da sein, obwohl du mich hast, obwohl du mir so viel Leid zugetan hast. Und das ist dann das Zeugnis, was diese Person vielleicht überwinden wird. Wir vergeben unseren Schuldigern, weil Christus unsere Schuld vergibt. Und denkt daran, Jesu Vergebung hängt nicht von unserer Leistung ab. Ja, der andere muss nichts dafür leisten, dass wir ihm vergeben sollen. Und das heißt auch, Jesu Vergebung hängt nicht davon ab, ob wir gute Leistung für ihn bringen, ob wir zum Beispiel den anderen vergeben haben. Aber Jesu Vergebung befähigt uns, dass wir anderen vergeben können. Weil dadurch, dass Jesus uns die Schuld vergibt, dann treibt er uns gerade dazu, dass wir anfangen, barmherzig mit unserem Nächsten umzugehen und ihm die Schuld zu vergeben. Und noch etwas möchte ich dazu sagen. Wenn wir das Vaterunser sprechen, dann sprechen wir es gemeinsam. Dann sprechen wir es uns gegenseitig zu. Vergib uns unsere Schuld und dann sprechen wir uns gegenseitig zu, so wie wir unseren Schuldigern vergeben. Sprecht das nicht einfach so dahin, sondern sagt das von Herzen, sagt das bewusst. Bittet wirklich um Vergebung und bittet Gott, dass ihr wirklich den anderen vergeben könnt. Melissa?
Also heißt Vergebung, dass wir den anderen lieben, so wie Jesus uns geliebt hat.
Ja. Aber lieben, wenn ich den anderen liebe, heißt das eben auch, dass ich ihm mal deutlich sage, wo sein Fehler ist, dass ich auf die Fehler hinweise. Ja, es gibt in der Bibel ja im Buch der Sprüche auch vieles zum Thema Freundschaft. Und Salomo sagt dort, der Kern einer guten Freundschaft ist, dass du deinem Freund auch sagst, wo er Fehler macht. Also der Kern der guten Freundschaft ist nicht, dass man immer alles zudeckt und immer ein Auge zudrückt und möglichst keine Spannung in die Freundschaft bringt, sondern eine gute Freundschaft. Wahre Freunde, macht was aus, dass ihr den anderen auch mal ganz klar die Meinung sagen und sagen, hier und hier hast du gesündigt, das ist falsch, du bist auf dem falschen Weg, du musst dich ändern. Salomo sagt, die Wunden deines Freundes, die Wunden, die deinem Freund schlägt, die sind besser als die Küsse des Hassers. Gut, wenn ihr noch mehr Fragen habt, ich habe mir das hier sogar aufgeschrieben, schreibt sie euch auf und steckt sie in diesen Kasten. Ich habe mir am Ende, am Freitagnachmittag extra noch Zeit gelassen, um Fragen zu beantworten. Schreibt sie euch einfach auf und ich versuche dann noch darauf einzugehen. Wir kommen jetzt zur letzten Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Nun, wie müssen wir diese Bitte verstehen? Wir dürfen sie nicht so verstehen, als ob uns Gott selbst versucht, und zwar in der Art und Weise versucht, dass Gott uns zur Sünde versucht, dass Gott uns von sich wegtreiben will. Ja, man könnte ja die Versuchung als ein Keil bezeichnen, der zwischen uns und Gott getrieben wird. Wenn wir versucht werden, dann werden wir von Gott wegversucht, zur Sünde. Aber es ist nicht so, dass Gott uns auf diese Art und Weise versucht. Führe uns nicht in Versuchung. Was bedeutet das dann? Nun, wir müssen erstmal klären, wie es dieses Wort Versuchung alles bedeutet. Jakobus sagt ganz deutlich, Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Und trotzdem fängt Jakobus seinen Brief an und sagt, wenn du in Anfechtung kommst, das ist dasselbe Wort wie Versuchung. Peirasmos, ja, das Wort kann man mit Versuchung, mit Anfechtung und mit Prüfung übersetzen. Wenn du in Anfechtung kommst, dann sei dankbar, dann sei fröhlich, denn das ist eine gute Sache für dich. Gott gibt das in dein Leben, damit du im Glauben wächst. Also wenn Gott uns versucht, wenn Gott uns prüft, wenn Gott uns Anfechtungen ins Leben gibt, dann macht er das nicht, um uns zum Bösen zu verführen, sondern er macht das, um uns zu sich zu ziehen, um uns im Glaubenswachstum zu fördern. Darum hat das Leid in deinem Leben einen Sinn, weil Gott möchte, dass du dadurch umso mehr im Glauben wächst. Aber der Teufel, der hat natürlich was anderes im Sinn. Der will, dass du von Gott abfällst. Der will, dass du an seiner Gnade zweifelst. Der Teufel will mit der Versuchung, mit der Anfechtung in deinem Leben genau das Gegenteil, was Gott will. Er will dich von Gott wegziehen. Er will diesen Keil zwischen dich und Gott treiben. Ja, der Teufel will, dass wir daran zweifeln, dass Gott wirklich der Herr ist, alles in seiner Hand hat und uns in seiner Hand hat. Und er flüstert uns dann ein, du musst jetzt für dich selbst sorgen. Du musst dich unabhängig von Gott machen. Wenigstens so ein Stück weit. Und jetzt kommt das Problem. Wir haben hier Gott, der uns zu sich ziehen will, durch solche Anfechtungen, umso mehr, dass wir erkennen, Ich bin hier in der Versuchung, ich brauche Gott und Teufel will uns aber von uns wegziehen. Nun, es ist so, dass der Teufel mit seinen Bestrebungen und unseren eigenen Begierden Hand in Hand arbeiten. Ja, Jakobus, ganz wichtig, das erste Kapitel im Jakobusbrief für diese Thematik. Jakobus 1, Vers 14, da schreibt er, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Also der Satan versucht uns wegzuziehen von Gott und unsere eigenen Begierden, die springen darauf sofort an. Und das bedeutet, dass ihr in den Versuchungen eigentlich gar keine Chance habt. Ihr könnt den Versuchungen nicht widerstehen. Ja, vielleicht einmal, zweimal, aber wisst ihr, die Versuchungen haben es so an sich, dass sie immer wieder kommen. Immer wieder und immer wieder. Die haben unheimlich große Ausdauer. Der Teufel hat größere Ausdauer als ihr. Und irgendwann werdet ihr umkippen. Ja, ihr habt gesagt, ich habe so lange versucht, ich habe den Kampf gekämpft. Das ist immer mein Problem. Dann geht es halt nicht anders. Und weil das so ist, weil wir gegen die Versuchung keine Chance haben, ist unser himmlischer Vater unsere einzige Chance. Nur er kann dich aus der Versuchung führen. Nur er kann dich durch die Versuchung führen. Und das ist mit dieser Bitte gemeint. Führe uns nicht in Versuchung heißt, Gott, führe uns nicht in die Versuchung, dass wir abfallen, sondern führe uns durch die Versuchung hindurch, dass wir uns zu dir flüchten. Du weißt, Gott, ich kann der Versuchung auf Dauer nicht widerstehen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Nur du kannst mir helfen. Stellt euch wieder vor, ihr wärt ein kleines Kind. Oder wenn ihr es euch nicht mehr vorstellen könnt, weil ihr schon ach so groß seid, stellt euch ein kleines Kind vor, was ihr kennt. Und dieses kleine Kind, es ist sehr klein, es ist unter 10, vielleicht unter 8 Jahre, es ist da in einem riesigen Getümmel mitten in der Stadt. Ja, Einkaufsstraßen und ohne Ende Leute Samstagvormittag. Wenn dieses Kind dort in dieses Gewühl reinkommt und der Vater des Kindes läuft daneben, dann wird dieses kleine Kind, in den meisten Fällen jedenfalls, automatisch die Hand zum Vater ausstrecken und wird sich dort durchführen lassen. Und wenn es das Kind nicht machen würde, dann würde das Kind in diesem Gewühl verloren gehen und nie und nimmer zu Hause ankommen. Und so sind wir vor Gott, wie dieses kleine Kind. Wir sind absolut abhängig von Gott. Wir würden nie durch dieses Gewühl der Versuchung hindurchkommen. Nie. Vielleicht können wir uns eine Zeit lang auf den Weg halten, aber irgendwann würden wir abgedrängt werden und sonst wohin kommen. Wir sind so abhängig von Gott, wie dieses kleine Kind, fünfjährige Kind von seinem Vater in so einem Gewühl. Extrem hilfsbedürftig. Und dann kommt es darauf an, dass wir Gott bitten, dass er uns an die Hand nimmt und dahin durchführt und nach Hause bringt. Und wenn Gott das dann macht, dann stärkt das unser Vertrauen umso mehr auf ihn. Also damit komme ich jetzt zum Ende des ersten Punktes, um euch nochmal das in Erinnerung zu rufen. Es geht um die Verherrlichung Gottes durch unsere Bitten. Und wir verherrlichen Gott durch unsere Bitten, wenn wir unsere Abhängigkeit von Gott damit bekennen. Wir haben unser täglich Brot und die täglichen Bedürfnisse, die wir haben, uns um Vergebung, um Bewahrung, um Versuchung, um Heilung, um Hilfe, um Wachstum, um Stärkung, um Ermutigung, um Weisheit, um Bekehrung, alles. Mit all unseren Bitten verherrlichen wir Gott, wenn wir damit unsere Abhängigkeit von Gott bekennen und wenn wir gleichzeitig unser Vertrauen auf Gott ausdrücken, dass er uns hier hilft. Aber ich habe euch gesagt, es gibt noch eine zweite Art und Weise, wie wir mit unseren Bitten Gott verherrlichen. Übrigens zur Erinnerung, der erste Teil des Vaterunsers, da ging es um die Vorrangigkeit Gottes in unserem Gebet. Und jetzt geht es um die Verherrlichung Gottes in unserem Gebet. Es geht um Gott. Und ich hoffe, das wird deutlich, und das ist das Gute für uns. Dann kommen wir durch die Versuchung. Dann haben wir unser täglich Brot. Dann vergibt er uns unsere Schuld. Nun, wie sieht diese zweite Verherrlichung Gottes aus? Die Verherrlichung Gottes durch die Mitarbeit im Gebet, durch die Mitarbeit im Gebet. Und da meine ich jetzt nicht den Punkt, den ich gestern schon benannte, meine Mitarbeit, dass ich dann selber überlege, ja, wo kann ich denn Gott dienen, wo kann ich denn Bitten, die ich vor Gott bringe, ja selber erfüllen, wo will er mich als Werkzeug gebrauchen, sondern auch mal eine andere Ebene. Ich hoffe, das wird jetzt klar. Also Gebet ist nicht das Mittel, dass wir Gott über unsere Bedürfnisse informieren. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Sondern im Gebet bekennen wir unsere Abhängigkeit und unsere Hilflosigkeit vor Gott. Also ich muss Gott nicht darüber informieren, dass ich mir zum Beispiel heute früh beim Fußballtraining den kleinen Finger verstaucht habe. Ich muss Gott jetzt nicht im Gebet sagen, um ihn dann erst bitten zu können, dass er mir bitte hilft. Ich muss Gott nicht darüber informieren, dass mein Freund im Krankenhaus liegt. Gott weiß das. Aber ich bekenne in dem Gebet meine Abhängigkeit. Gott, wir brauchen deine Hilfe, weil wir können uns hier nicht helfen. Ja, manche, oder wir beten ja oft so, Gott, du weißt ja, dass das so und so ist, mach es bitte so und so. Ja, das ist eigentlich das, was wir damit ausdrücken. Gebet ist darum ein Kampf gegen unsere menschliche Blindheit und unseren Stolz, gegen unsere falsche Sicherheit. Dass wir denken, wir haben es unter Kontrolle. Gebet bedeutet immer wieder der Kampf zu erkennen, wir sind von Gott abhängig. Aber dieser Kampf lohnt sich. Und wenn wir siegreich hervorgehen, das heißt, wenn wir immer wieder neu unsere Hilflosigkeit erkennen, dann hat diese Erkenntnis, das ist jetzt der Punkt, Einfluss auf Gottes Handeln. Diese Erkenntnis, dass wir vor Gott bekennen, wir sind hilflos, wir brauchen deine Hilfe und deshalb hilf uns hier, dieser Vorgang in uns hat dann Einfluss auf Gottes Handeln. Ja, Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten, steht in der Bibel. Aber, und das müssen wir jetzt verstehen, wenn wir den Sinn oder die Funktion unserer Gebete erkennen wollen, Gott hat in seiner Vorsehung bestimmt, dass unsere Gebete ein Mittel des Kommens seines Reiches in der Welt sind. Unsere Gebete sind ein Mittel, wie Gottes Reich in der Welt wächst. Das hat Gott so bestimmt. Also mein Freund ist krank, er liegt im Krankenhaus. Und Gottes Wille ist es, ihn wieder gesund zu machen. Und mein Gebet will Gott dazu gebrauchen. Es ist ein Mittel, dass dieser Freund wieder gesund wird. Gott will sich durch unsere Gebete dazu bewirken lassen, dass sein Wille geschieht. Und darum sagt Gott, betet nach meinem Willen. Leben?
Dass das Wort Gottes Wille ist, dass der wieder gesund wird?
Das ist eine gute Frage. Warte mal die Bibelarbeit schon Nachmittag ab.
Okay.
Und wenn du dann immer noch die Frage hast.
Fragen kannst
Also, merkt euch das: Gott hat in seiner Vorsehung bestimmt, dass unsere Gebete ein Mittel des Kommens seines Reiches in der Welt sind. Es ist also nicht so, dass Gott im Himmel darauf wartet, dass er ziemlich passiv ist, ja, und dass er darauf wartet, dass wir unsere Gebete, unsere Bedürfnisse vor ihn bringen, damit er endlich weiß, was er tun soll. Damit er endlich mal die Gelegenheit bekommt, einzugreifen. Es ist aber auch nicht das andere, die Gegenteil davon, dass Gott ein Schicksalsgott ist, der seinen Plan durchzieht, ohne auch nur ein bisschen auf unsere Gebete zu achten. Nein, Gott will in dieser Welt nach seinem Ratschluss wirken, aber er hat in bestimmten Bereichen entschieden, dass er nicht unabhängig von unseren Gebeten handeln will. Wir können es auch anders ausdrücken, Gott hat entschieden, dass er als Antwort auf unsere Gebete in dieser Welt wirken will. Gott hat entschieden, dass er als Antwort auf unsere Gebete in dieser Welt wirken will. Und das heißt für uns, schon durch unsere Bitten zu Gott werden wir zu Gottes Mitarbeitern. Versteht ihr das? Wenn wir von Herzen zu Gott kommen und ihn um Dinge bitten nach seinem Willen, werden wir schon allein durch diese Bitte zu Mitarbeitern. Wir tragen dazu bei, dass Gottes Reich wächst. Und wenn Gottes Reich wächst, und wenn sein Name verherrlicht wird, dann verherrlichen wir mit unseren Bitten Gott. Also wenn unsere Gebete, wenn unsere Gebeten, wenn unsere Bitten durch den ersten Teil des Vaterunsers geprägt ist, wenn sie dadurch geprägt sind, dann dienen sie, ja, dann dienen wir selbst als Bittsteller zur Verherrlichung Gottes. Und wiederum, welche Gnade liegt in diesem Gebet, was Jesus uns hier gelehrt hat? Wir dürfen durch Bitten, wir dürfen durch Dinge, die wir für uns erbitten, die wir brauchen, Gott verherrlichen. Eben dadurch, dass wir unsere Abhängigkeit bekennen und indem wir dann dazu beitragen, dass Gottes Reich in dieser Welt wächst. Und darum möchte ich euch dazu ermutigen, Gott für dieses Gebet, für dieses Vaterunser zu danken, Gott für diese Möglichkeit zu danken, dass wir durch unser Gebet Gott verherrlichen können. Und dass ihr wirklich darum bittet, dass Gott euch diese Erkenntnis schenkt in allen, auch in den alltäglichsten Dingen eures Lebens, dass ihr abhängig seid von Gott, dass ihr Gott braucht und dass Gott ein gnädiger Gott ist, der euch alles geben will, was ihr braucht. Vielleicht ist es nicht immer das, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht, aber Gott will euch das geben, was zu eurem Besten dient. Amen.